Sie hören SWR 2 aktuell. Alexander Dobrindt wollte unbedingt die Pkw-Maut. Das gescheiterte Projekt abwickeln muss Andreas Scheuer, sein Nachfolger im Amt des Bundesverkehrsministers. Und die Abwicklung läuft seit Juni, seit dem Mauturteil des EuGH. Erst nach und nach kommt jetzt raus, was bereits im Hintergrund alles gelaufen ist, noch bevor klar war, dass die Maut überhaupt sicher kommt. So hatten unter anderem private Mautbetreiber bereits Aufträge in Millionenhöhe erhalten. Jetzt hat das Bundesverkehrsministerium zugegeben, dass es mehr Gespräche mit den privaten Betreibern und Bietern gegeben hat, als Scheuer bei seiner Befragung im Bundestag angegeben hat. Protokolle gibt es keine. Alfred Schmidt in Berlin, wann haben die Gespräche denn stattgefunden, vor oder nach dem EuGH-Urteil?
Also es waren insgesamt 7 Gespräche, 6 davor und 1 danach. Es ging los im Oktober vor einem Jahr und hat gedauert bis zum Mai dieses Jahres. Dann gab es noch 1 im Juni. Und das Seltsame ist wirklich, dass diese Gespräche mit den Spitzen der Mautbetreiberfirmen weder protokolliert worden sein sollen, noch gibt es Aufzeichnungen über Vorbereitungen. Jedenfalls ist das die Auskunft des Ministeriums selbst. Der parlamentarische Staatssekretär Bilger, der hat geschrieben an die beiden grünen Abgeordneten, Kindler und Kühn, ich zitiere das mal, da diese Gespräche so angelegt waren, dass sie nur dem Austausch über die Sachstände dienen sollten, sich daraus keine neuen Aufträge oder Entscheidungen entwickelten, wurde von einer Protokollierung oder allgemeinen Aufzeichnung abgesehen. Zitat Ende. Also mich macht das ehrlich gesagt sprachlos, denn gleichzeitig fanden ja Gespräche auf Arbeitsebene statt. Da finde ich es höchst seltsam, wenn die Chefs miteinander reden und das nicht protokolliert wird. Vor allem dem Verkehrsausschuss, dem der Minister volle Transparenz versprochen hat, nichts zu sagen davon. Ich sag mal, Ungereimtheit wäre noch nett formuliert, da kann ich besser die Grünen verstehen. Die sagen, wie bitte, ein Ministerium, das nach jeder Baustellenbesichtigung einen halben Meter Akten produziert, will das nicht protokolliert haben, wenn es bei den Chefs um ein Milliardenprojekt ging. Das halten wir für Humbug und sogar für einen Rechtsbruch. Dieser Minister muss abgelöst werden.
Wie brisant sind diese Informationen denn und könnten sie Scheuer am Ende den Job kosten?
Ja, meinem Eindruck nach mittlerweile schon, denn diese neuen Erkenntnisse erwecken den Eindruck, finde ich, dass der Minister was verbergen wollte. Warum hätte er denn nicht von Anfang an über diese Treffen berichten können? Warum wurde nicht protokolliert? Etwa deshalb frage ich mich, um den Eindruck zu verwischen, dass die Betreiberfirmen vielleicht selber nicht ganz glücklich mit der ganzen Sache waren, vielleicht auch das Projekt ohne den Segen des EuGH durchzuziehen nicht okay fanden. Vielleicht wurde ja doch protokolliert, wer weiß, was passiert, wenn das noch auftaucht. Also, wenn das eine Möglichkeit wäre, dann hätte der Minister tatsächlich Steuergeld nicht nur riskiert, sondern auch in Millionenhöhe falsch verwendet. Genug Zündstoff also für einen Rücktritt, finde ich.
Die Grünen fordern bereits, Sie haben es erwähnt, Scheuer solle entlassen werden. Welche Reaktionen gibt es sonst noch?
Ja, der FDP-Abgeordnete Christian Jung, der auch im Verkehrsausschuss sitzt, hat schon gesagt, wir brauchen hier mehr Aufklärung, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Der Minister müsse das besser aufklären als bisher. Die FDP spricht vom Mautdebakel, die Linke stößt in dasselbe Horn und die Grünen sind die Dritten im Bunde. Alle drei wollen, ja, haben sie Ende August schon gesagt, einen Untersuchungsausschuss erwägen. Noch ist es nicht in trockenen Tüchern, könnte jetzt im Lichte der neuen Entwicklung aber kommen. Was mich noch interessiert, ist der Standpunkt der AfD. Die hat sich bislang noch nicht gemeldet, denn sie war bislang die einzige Fraktion, die gesagt hat, uns reicht die bisherige Aufklärung, wir finden das okay, Untersuchungsausschuss nicht nötig. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich wage mal die Vermutung, wenn man anfängt zu buddeln und immer mehr zum Vorschein kommt, könnte auch in dieser Sache noch mehr ans Licht kommen.
Mein Kollege Alfred Schmidt in Berlin über die jüngsten Entwicklungen in der Pkw-Maut-Affäre. Was über die Jahre die Flüchtlingspolitik war, ist derzeit der Klimaschutz. Das Thema ist so vielschichtig, dass es einige Zeit gedauert hat, bis die Politik reagiert hat. Das Bundeskabinett hat das Klimaschutzpaket am Vormittag zwar beschlossen, die Diskussionen werden aber weitergehen. Bis zur letzten Minute haben Union und SPD um dieses Paket gerungen und erst heute Morgen war klar, dass es neben den konkreten Maßnahmen gegen CO2 heute auch um die Kontrollmechanismen beispielsweise für Ministerien geht. Das Ganze ist jetzt also durch im Kabinett und die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer hat nochmal betont, es werde sich viel ändern für den Einzelnen, ob beim Heizen, Autofahren oder Reisen. Wie sozial ausgewogen das Klimapaket ist, der Frage ist mein Kollege Marcel Heberlein nachgegangen.
Finanzminister Olaf Scholz von der SPD gibt sich gern als Politiker, der auch unbequeme Wahrheiten ausspricht.
Zur Wahrheit gehört dazu, dass Klimaschutz nicht zum Nulltarif zu haben ist. Das gilt weder für den Bundeshaushalt noch für die Bürgerinnen und Bürger.
Mitte September hat Scholz das gesagt, schon Tage bevor die Regierung sich nach einer ewig langen Nachtsitzung auf ein Klimapaket einigen konnte. Klimaschutz wird uns alle was kosten. Das wollte Scholz vorher schon mal ankündigen. Eins erklärte er dabei aber für besonders wichtig.
Auch diejenigen mit kleinen und mittleren Einkommen müssen sich das, was wir machen, leisten können.
Sozial ausgewogen muss das Klimapaket sein. Das hatte auch Umweltministerin Schulze immer wieder betont. Soll heißen, ja, Benzin, Heizöl, Gas, das wird alles auf sich durch den CO2-Preis deutlich teurer. Aber im Gegenzug gibt's auch reichlich Entlastungen. Und in der Tat ist das Klimapaket der Regierung voll davon. Die Stromsteuer soll gesenkt werden, die Umlage für erneuerbare Energien auch. Und wer lange pendeln muss, darf in Zukunft mehr Geld von der Steuer absetzen. Nur, was heißt das alles unterm Strich? Matthias Kahlkuhl vom Klimaforschungsinstitut MCC hat es durchgerechnet und kommt zu einem Ergebnis, das gerade Scholz und der SPD wenig schmecken dürfte.
Das Klimapaket belastet am meisten eigentlich die Mittelschicht. Und es belastet auch Haushalte mit einem geringen Einkommen, die eben nicht von Transferleistungen profitieren.
Auch für Menschen mit höheren Einkommen wird Heizen und Autofahren teurer. Nur die können es sich eher leisten. Wer eh wenig Geld hat, für den fallen höhere Energiekosten mehr ins Gewicht. Vor allem Heizen könnte da zum Problem werden. Wer Wohngeld, Sozialhilfe oder Hartz IV bekommt, den trifft das nicht. Dem schießt der Staat fürs Heizen mehr Geld zu. Manchen winkt dadurch unterm Strich sogar ein Plus. Andere aber kommen deutlich schlechter weg.
Für Geringverdiener, für Rentner mit einer geringen Rente beispielsweise, fällt dort die Belastung durchaus ins Gewicht. Vor allem auch, weil die Entlastung über den Strompreis nur sehr gering ausfällt und nur einen Bruchteil eigentlich der Kosten abdeckt.
Klimaökonom Matthias Kahlkuhl rechnet vor. Wenn der CO2-Preis steigt wie geplant, dann werden diese besonders belasteten Geringverdiener im Jahr 2026 unterm Strich 150 bis 250 Euro mehr ausgeben müssen, pro Jahr und Haushalt. Auch die höhere Pendlerpauschale hilft ihnen wenig. Sie kommt vor allem Besserverdienern zugute. Denn von den untersten 10% haben die meisten gar kein eigenes Auto. Und die Pendlerpauschale wird von der Steuer abgezogen. Wer also eh schon wenig Steuern zahlt oder gar keine, bei dem kann man auch wenig oder gar nichts mehr abziehen. Ist das Klimapaket sozial ausgewogen? Ökonom Kahlkuhl ist skeptisch.
Zu Beginn haben wir ja sehr geringe CO2-Preise, da ist die soziale Ausgewogenheit noch nicht gefährdet, aber über die Zeit werden diese CO2-Preise steigen und dann ist die soziale Ausgewogenheit eben gefährdet und da muss die Regierung eigentlich nachsteuern.
Am liebsten wäre es Kahlkuhl gewesen, wenn die Regierung die Einnahmen aus dem CO2-Preis direkt an die Bürger zurückverteilt hätte. Pauschal, pro Kopf, einfach und transparent. Doch die Regierung setzte auf kleinteiligere Entlastungen. Und einen großen Teil des Geldes braucht sie ja selbst, damit sie Fördermaßnahmen bezahlen kann. Für E-Autos zum Beispiel oder neue klimaschonende Heizungen. Dafür neue Schulden zu machen, lehnt die Regierung ab.
Und das Klimapaket muss auch noch durch den Bundesrat. Und hier haben die Grünen ihre Blockade angekündigt. Vor zwei Tagen waren wieder diese historischen Bilder zu sehen. 7. Oktober 1989, die DDR wird 40. SED-Chef Erich Honecker feierte im Berliner Palast der Republik kein Wort zu den Demonstrationen vor dem Palast. Entscheidend war jedoch, was zwei Tage später stattfand. In Leipzig versammelten sich rund 70.000 Menschen und protestierten friedlich gegen das SED-Regime. Einen Monat später fiel die Berliner Mauer. Die Montagsdemonstration in Leipzig gilt als entscheidend für den Anfang vom Ende der DDR. Und dazu findet derzeit ein Festakt statt. Bundespräsident Steinmeier sagte vor wenigen Minuten:
Der 9. Oktober war ein großer Tag in der deutschen Geschichte. Ich bin dankbar, dass ich heute hier sein kann, um diesen Tag mit Ihnen zu feiern. Es ist mir eine Ehre und herzlichen Dank für die Einladung.
Der Bundespräsident erinnerte eben in Leipzig auch an Siegbert Schäfke und Aram Radonski. Die beiden filmten heimlich die Demonstration in Leipzig und das Filmmaterial gelang in den Westen und so wurde aller Welt klar, was da am 9. Oktober in Leipzig eigentlich wirklich los war. Alexandra Gerlach hat die beiden Filmemacher getroffen und zeichnet die Ereignisse nach.
Das erste Bild ist, als ich vom Kirchturm mit meinem Freund Aram runterfilmte und die geschätzten 70.000 uns entgegenkamen und wie kraftvoll 70.000 Menschen rufen können: Keine Gewalt, schließt euch an, wir sind keine Rowdies, Völker, hört die Signale, das Menschenrecht, neues Forum zulassen, Gorbi, Gorbi, Gorbatschow, Gorbatschow. Also wenn ich das alle fünf Jahre auch heute noch mal auf Video sehe, da kriege ich Gänsehaut und weiß genau, wie wir da am Taumdreck gelegen haben, wie wir die Masse erwartet haben und wie wir gehofft haben, dass kein Schuss fällt.
Nur 500 Meter entfernt vom Standort der beiden auf einem Kirchturm am Leipziger Ring ziehen die Demonstranten vom 9. Oktober 1989 an der runden Ecke der Zentrale der Leipziger Stasi vorbei. Wenn da nicht geschossen werde, würde es friedlich bleiben, hofften Siegbert Schäfke und Aram Radomski etwas ängstlich. Bereits eine Woche zuvor waren die beiden jungen Aktivisten aus Berlin mit ihrer teuren, über Beziehungen erworbenen Videokamera in Leipzig gewesen. Doch anders als am 9. Oktober hatten sie sich nicht getraut zu filmen.
Wir hatten einfach zu viel Angst. Wir waren einfach unfähig. Da wurde geknüppelt, da wurde geprügelt vor der Thomaskirche. Und deswegen, heute wissen wir natürlich, der 9. Oktober ist der Tag der Entscheidung, der wichtige Tag der Entscheidung. Aber das wussten wir am 9. Oktober noch nicht.
Siegbert Schäfke ist damals 30 Jahre alt und lebt in Berlin auf dem Prenzlauer Berg. Der Sohn eines Maurers aus Eberswalde in Brandenburg arbeitet als Oberbauleiter beim VEB Wohnungsbaukombinat in Berlin. 1986 gehört er mit zu den Mitbegründern der Umweltbibliothek in den Kellerräumen der Ostberliner Zionsgemeinde. In diesem Umfeld lernt er den Fotografen Aram Radomski kennen, der am 9. Oktober mit ihm gemeinsam nach Leipzig fährt.
Nach Leipzig kommen war schon mal eine Schwierigkeit für mich, weil mich zu Hause die Stasi bewacht hat und ich übers Dach zu Hause in Berlin ausgestiegen bin. Und dann haben wir auf der Autobahn mit meinem Trabant Militärkonvois überholt. Und Aram sagte, die haben doch was vor in Leipzig, die fahren doch nicht umsonst dahin. Und als wir so durch Leipzig den Innenstadtring so abliefen, haben wir in den Nebenstraßen Militärs gesehen. Heute wissen wir, es waren tatsächlich 6.000, 7.000 Männer unter Waffen, die da standen. Das wussten wir damals Gott sei Dank nicht.
Unter den Leipziger Demonstranten ist an diesem Abend die Unruhe groß. Erst wenige Wochen zuvor hat die chinesische Staatsführung auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens die junge Demokratiebewegung des Landes von Panzern niederwalzen lassen. Auch in Leipzig ist die Lage brenzlig. Auch Werner Schulz, DDR-Bürgerrechtler und langjähriger Grünen-Politiker, hat die Bilder dieses schicksalhaften Abends noch fest im Kopf. Es sei nicht die Angst, die sich als prägender Eindruck in seinem Bewusstsein festgesetzt habe, sagt Schulz.
Ich glaube, es war eher die Überwindung einer Duldungsstarre. Denn der Unmut war allenthalben zu greifen, seit Jahren. Überall wurde gemeckert, überall gab es Kritik. Aber die Leute haben sich nicht getraut. Das war nicht nur Angst, das war auch so eine Ohnmacht, die auf diesem Land lastete. Bedingt durch das Trauma des 17. Juni von 1953, wo man hart durchgegriffen hat.
Rund 21 Minuten Material filmen Schäfke und Radomski an diesem Abend in der für Journalisten gesperrten Messestadt. Unter größter Vorsicht und mit Hilfe der Pfarrersfamilie verlassen sie unentdeckt den Kirchturm. Die Kassetten übergeben sie später dem heimlich nach Leipzig gereisten Spiegel-Korrespondenten Ulrich Schwarz, der das Material an die ARD nach Hamburg weiterleitet.
Ich weiß noch, wie mein Freund Aram sagte, Siggi, wenn morgen die Bilder im Westfernsehen laufen und die Welt die sieht, das wird nicht nur die DDR und Deutschland verändern, das wird Europa und die Welt verändern.
Einen Monat später fiel die Mauer.
Der 9. Oktober, heute vor 30 Jahren in Leipzig, wird mit einem Festakt gefeiert. Alexandra Gerlach mit einem Rückblick. In Stuttgart ist der Juchtenkäfer fast schon legendär. Er steht unter Naturschutz und so musste wegen ihm sogar Stuttgart 21 zeitweise gestoppt werden. Vor dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz spielen heute Eisvögel und Purpurreihe eine Rolle. Auch hier geht es um ein Bauprojekt, konkret um eine zweite Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe. Die alte Brücke wird derzeit saniert und täglich rund 80.000 Mal überquert. Geplant wurde sie für 18.000 Mal. Es soll also eine neue gebaut werden. Über den Standort gibt es aber Streit. Naturschützer, die Stadt Karlsruhe und auch das Land Rheinland-Pfalz haben unterschiedliche Interessen. Die Situation ist vertrackt. SWR2-Reporterin Birgit Baltes erklärt den Fall und hat die südpfälzische Vertreterin des BUND, Karin Massierske, befragt.
Wir klagen dagegen, weil durch den Bau dieser Brücke die Schutzgebiete von Europa gefährdet sind. Die letzten Auenlandschaften am Rhein werden zerschnitten und teilweise zerstört. Es werden Lebensgrundlagen von den auf roter Adelliste stehenden Tieren, zum Beispiel der Purpurreihe, zerstört. Und das Naherholungsgebiet ganz besonders für uns Menschen. Und es ist ein Projekt, das nicht in die Zukunft weist. Der Bau dieser Rheinbrücke löst ja das Stauproblem nicht.
Denn nach den aktuellen Plänen würde die neue Rheinbrücke 1,5 Kilometer Kilometer nördlich der bestehenden bei Wörth auf badischer Seite zum Nadelöhr. Staus seien damit vorprogrammiert, sagt Karin Marsiske.
Sogar in den Unterlagen steht drin, dass die Anbindung auf Deutsch gesagt Murks ist, weil ja da quasi 5 Spuren auf 2 Spuren kommen. Und die Anbindung, die da mal geplant ist an die B36, die ist ja noch in ganz weiter Ferne. Also das heißt, ganz viele Jahre, wenn überhaupt, müssen die Autofahrer dann auch so im Stau stehen.
Die Südpfälzerin befasst sich bereits seit 20 Jahren mit den Brückenbauplänen. Früher hätte der BUND noch dem Bau einer zweiten Rheinquerung direkt neben der bestehenden Brücke in Wörth zugestimmt. Doch diese Planungsvariante ist schon seit Jahren vom Tisch. Das Land Rheinland-Pfalz hatte die Parallelbrücke abgelehnt, vor allem wegen der zusätzlichen Lärm- und Abgasbelastung für die Anwohner. Die nun geplante Trassenführung im Norden hält das Land dagegen mit Blick auf den Artenschutz für unbedenklich. Dabei habe die zuständige Landesbehörde aber nur auf rheinland-pfälzischer Seite untersuchen lassen, wie sich der Brückenneubau auf Umwelt, Natur und Mensch auswirke. Die Folgen für Baden-Württemberg seien nicht berücksichtigt worden, kritisiert die BUND-Vertreterin.
Das ist ein Kritikpunkt, das ist Voraussetzung. Die Straße muss ja ganz gebaut werden, sonst hat sie ja keine Bedeutung. Und ich muss wissen, was die Straße letztendlich für beide Seiten für Konsequenzen hat.
Vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz werde es deshalb auch um die Frage gehen, ob es rechtlich überhaupt zulässig ist, dass Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg den Brückenneubau in 2 getrennten Verfahren geplant haben. Jedes Land quasi nur bis zur Mitte des Rheins, so Karin Marsiske. Sie hoffen natürlich, dass die Koblenzer Richter dem BUND Recht geben werden. Doch selbst wenn die Naturschützer mit ihrer Klage scheitern, heißt das noch lange nicht, dass die zweite Rheinbrücke auch gebaut werden darf. Dennoch muss der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim über eine Klage des BUND und der Stadt Karlsruhe gegen die Brückenbaupläne auf baden-württembergischer Seite entscheiden.
Ein Bericht von Birgit Baltes. In der Ukraine-Affäre ist der Machtkampf zwischen dem US-Präsidenten und den Demokraten offen ausgebrochen. Die Demokraten treiben Donald Trump in einem möglichen Amtsenthebungsverfahren in die Enge und der US-Präsident schlägt nun zurück mit einer Kampfansage an den Kongress. Das Weiße Haus verweigert offiziell jede Zusammenarbeit mit dem Kongress bei den Ermittlungen gegen Trump. Die Abgeordneten können auf 8 Seiten nachlesen, dass sie keine Unterlagen und keine Zeugenaussagen von Regierungsmitarbeitern mehr zu erwarten haben. Thorsten Teichmann in Washington, die New York Times, nennt das eine Kriegserklärung von Trump. Hat der Streit eine neue Dimension erreicht?
Ja, es ist zumindest nicht mehr nur Präsident Trump, sondern die Administration im Weißen Haus, die jetzt in einem Brief erklärt, sie werde nicht mit dem Kongress zusammenarbeiten. Das ist eine klare Konfrontation und womöglich mit dem Ziel, die Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren zu erschweren oder, wenn nicht gar vor Beginn des Verfahrens schon, zu beenden.
Wie begründet das Weiße Haus denn diese totale Blockade?
Also in dem Brief steht zum einen, die Demokraten würden versuchen, Präsident Trump um seinen Wahlsieg 2016 zu bringen und das Vorgehen der Demokraten sei nicht durch die Verfassung gedeckt. Da hat die Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi jetzt schon darauf reagiert und gesagt, der Kongress bewege sich völlig im Rahmen der Regeln, wenn er seine Kontrollaufgaben wahrnimmt.
Wird das Weiße Haus damit durchkommen und was werden Demokraten jetzt machen?
Um das zu beantworten, muss ich ein Beispiel bemühen. Gestern hatte ja das Außenministerium zum Beispiel dem US-Botschafter bei der Europäischen Union, Sondland, verboten, vor dem Kongress auszusagen. Sondland hält sich daran. Jetzt haben die Demokraten entschieden, dass der Botschafter vorgeladen wird. Wenn er dem nicht nachkommt, gibt es 2 Möglichkeiten. Zum einen, die Demokraten könnten mit ihrer Mehrheit in den Ausschüssen erklären, dass Sondland den Kongress nicht respektiert und sie könnten dann vor Gericht erreichen, dass der Botschafter vor dem Ausschuss unter Androhung von Strafe erscheinen muss. Das kann aber Jahre dauern. Die andere Möglichkeit für die Demokraten wäre, dass das Verhalten sofort als Behinderungen des Kongresses bei seiner Arbeit eingestuft wird. Sie könnten dann im Repräsentantenhaus darüber abstimmen, ob ein Amtsenthebungsverfahren auch mit dieser Begründung begonnen wird. Und wenn das passiert, dass es ein Amtsenthebungsverfahren gibt, dann ist noch nicht klar, wie sich die Trump-Administration wieder verhält. Das wollte sie zumindest gegenüber dem Fernsehsender PBS hier in Amerika noch nicht sagen.
Einschätzungen von Thorsten Teichmann aus Washington. Und wie schon gestern an dieser Stelle ist auch heute wieder jemand aus unserer Wissenschaftsredaktion hier bei mir im Studio. Dieses Mal meine Kollegin Julia Nestlin. Gestern wurde bekannt gegeben, wer den Nobelpreis in Physik bekommt. Heute war Chemie dran. Julia, wer wird denn ausgezeichnet?
In diesem Jahr geht der Preis zu gleichen Teilen an einen US-Amerikaner, einen aus England stammenden Amerikaner und einen Japaner. Das sind einmal John Goodenough, das ist der US-Amerikaner, der ist in Jena geboren. Er ist übrigens der älteste jemals ausgezeichnete Nobelpreisträger. Er ist im Moment an der Uni in Texas. Dann Michael Stanley Whittingham, er ist britisch-amerikanisch, er ist im Moment an der Birmingham University. Und dann der Japaner noch, Akira Yoshino.
Und wofür bekommen Sie den Preis?
Sie bekommen den Preis für die Entwicklung von und für die Forschung an Lithium-Ionen-Akkus. Also es sind leichte, transportable, starke und wiederverwendbare Energiespeicher. Lithium ist sehr klein und hochreaktiv. Und diese Wissenschaftler haben eben geschafft, diese Batterien über verschiedene Materialien, die sie verwendet haben, immer besser zu machen. Und bis zum heutigen Lithium-Ionen-Akku, den wir heute auch verwenden. Zum Beispiel in Elektroautos, in E-Bikes, in unseren Handys, also die ganze mobile Welt ist nur so möglich. Und auch als Energiespeicher ist er wichtig, um erneuerbare Energien zum Beispiel auch zu speichern und dann heutzutage immer wieder zu verwenden.
Dankeschön, Julia Nestlin. Zu den diesjährigen Preisträgern des Chemie-Nobelpreises. Und von Chemie kommen wir zur Wirtschaft. Deutschland ist der große Verlierer in der EU, so lässt sich das neue Ranking des Weltwirtschaftsforums zur Wettbewerbsfähigkeit zusammenfassen. 141 Staaten tauchen in diesem Wettbewerbsbericht auf. Deutschland liegt immer noch weit vorne, aber ist von Platz 3 auf Platz 7 abgerutscht. Ganz vorne Singapur und die USA. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, warum steht Deutschland denn jetzt deutlich schlechter da?
Dieses Gesamtranking besteht aus vielen Unterkategorien. Davon können wir uns mal zwei angucken. Dann wird auch klar, warum Deutschland abgerutscht ist. Informationstechnologie zum Beispiel, da gehört etwa Internet über Glasfaserkabel dazu. Deutschland hier auf Platz 72. Bei mobilen Breitbandanschlüssen ist es Platz 58. Eine weitere Frage, wie gut sind Länder auf digitale Geschäftsmodelle eingestellt? Hier liegen wir immerhin noch auf Platz 9. Da haben den Spitzenplatz die USA. Es ist jetzt aber nicht so, dass Deutschland flächendeckend abbaut in diesem Ranking. In vielen Kategorien sieht das gut aus. Innovationsfähigkeit zum Beispiel, da geht es etwa um die Zahl angemeldeter Patente oder wissenschaftlicher Veröffentlichungen, Platz 1. Oder auch vordere Plätze bei Stabilität, Inflationsrate und bei der Schuldenlage.
Woran liegt es denn dann, dass Deutschland insgesamt trotzdem abgerutscht ist bei der Wettbewerbsfähigkeit?
Ich habe die Schuldenlage eben erwähnt. Also wir bemühen uns ja seit Jahren um einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden. Das ist die berühmte schwarze Null. Dafür gibt es viele gute Gründe. Ich mag das auch gar nicht bewerten. Aber die meisten Wirtschaftsforscher fordern mehr Investitionen bei diesen momentan niedrigen Zinsen. Das Herbstgutachten der führenden deutschen Forschungsinstitute zum Beispiel kommt zu diesem Schluss. Und auch die neue IWF-Chefin Georgieva hat gestern Abend in ihrer ersten Rede explizit Deutschland angesprochen.
Now is the time for countries with room in their budgets to deploy fiscal firepower.
Sie fordert mehr Firepower, also mehr Investitionen, zum Beispiel in Infrastruktur. Also da könnte man mit Geld schon noch viel tun.
Der Chef des IFO-Instituts Fuest hat heute Morgen im SWR2-Tagesgespräch noch eine andere These aufgestellt. Die starke Bevölkerungsbeteiligung würde Deutschland bremsen. Gibt es dafür Beispiele?
Klassisches Beispiel berichten wir oft drüber, die Windkraft. Der Ausbau von Windkraft ist im ersten Halbjahr 2019 in Deutschland eingebrochen. Wir sind überholt worden, ausgerechnet vom Atomenergieland Frankreich und von Schweden. Und der Branchenverband macht dafür eine, Zitat, Klageflut verantwortlich. Also ja, rein wirtschaftlich gesehen, ohne dass ich auch das bewerten möchte, verzögern sich in Deutschland viele Genehmigungsverfahren, insbesondere bei Projekten zur Energiewende. Jetzt schauen wir noch kurz, wie wettbewerbsfähig heute der DAX ist. Das sieht gut aus, der legt im Augenblick zu, plus 1%, steht bei 12.100 Punkten.